Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ja. Mann, hier los. Wer hat heute Morgen die Losung gelesen? Am Morgen, noch vor Tage, stand Jesus auf, ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Warum? Warum ist Gebet so wichtig? Und warum ist Gebet manchmal auch mit Enttäuschung verbunden? Ich sage euch eins, ich sehe gerade, hier ist eine Uhr. Soll das was heißen? Also ich versuche schnell zu sein. Ich sage euch eins, wir sind in einer Welt, und ich habe heute früh zu meiner Frau am Tisch gesagt, in der unser Störenfried unterwegs ist. Und wir erschrecken immer oder oft, wenn wir beten und machen und tun und es geschieht anders. Wir saßen heute früh entspannt am Frühstückstisch und dann kam die Meldung von unserem Sohn, da ist das wahrscheinlich ein Band im Knie gerissen, da ist im Urlaub und ist heute auf der Rückreise. Wird gleich gebetet. Gebet ist ungeheuer wichtig. Aber manchmal hat man Probleme mit Beten, oder? Ich jedenfalls, bei euch wird es anders sein. Manchmal denkt man, wenn man betet oder je mehr man betet, manchmal kommt es einem so vor, wird es schlimmer. Kennt ihr das? Aber wie betet man denn richtig? Und ist Gebet überhaupt wichtig? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, beim Beten ist es bei mir wahrscheinlich, wie es bei einigen Männern so ist, es fällt uns schwer, weil Männer reden nicht gerne so viel, oder? Ne? Und ich habe aber einen riesen Plus, ich habe eine absolute Gebetswaffe in meinem Rücken, das ist meine liebe Frau, die betet wirklich, wow. Da sind wir Männer ein bisschen, oder ich jedenfalls, nicht so gut unterwegs. Ich bin lieber auf der Kanzel und hau auf den Tisch, aber wenn es auf dem Beten zugeht, dann fehlen mir manchmal die große Klappe. Wie betet man denn richtig? Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Hier sieht man nichts. Machst du mal bitte das erste rein und dann übernehme ich. Das ist ein bekannter Schauspieler. Einige werden den kennen, Mark Wahlberg. Und von diesem Mark Wahlberg habe ich jetzt Folgendes gelesen. Aktuell berichtet er auf einer Instagram-Story von seinem Tagesablauf. Er steht jeden Morgen eine halbe Stunde eher auf und nutzt diese halbe Stunde zum Gebet. Ich bete täglich 30 Minuten, deshalb bin ich so produktiv, sagt er. Die Bedeutung des Betens für sein Leben betont er bei jeder Gelegenheit. Und selbst seine Kinder sind manchmal davon genervt. Mensch, Vati, müssen wir denn jeden Sonntag in die Kirche gehen? Und er sagt, ja, ich brauche das. Ohne Gebet, ohne Gottesdienst kann ich nicht existieren. Ich brauche das. Und jetzt hat er sogar bei Dreharbeiten unterbrechen müssen oder die Filmcrew musste warten. Er war Sonntagmorgen in der Kirche. Er braucht Gebet. Und er sagt, ich bin so gesegnet und er schiebt das auf seine Beziehung zu Gott und auf das Gebet. So, jetzt frage ich mich, was ist denn Gebet oder wie ist denn Gebet richtig? Und ich habe mal 5 Arten zusammengestellt, ich nenne das mal das High Five des Gebets. Okay, Kaffee ist fertig? Nee. Ich habe hier mal eine Hand, ne? Und weil das ja heute doch in Gemeinden aufpassen müssen mit urheberrechtlichen Dingen, könnt ihr euch entspannen, das ist meine Hand. Ja? Also die ist urheberrechtlich geschützt, ich habe das extra auf den Kopierer geknallt, ja? Das ist meine Hand. Die können wir hier zeigen, da passiert nichts. Fangen wir mal an, Punkt 1, was ist wichtig im Gebet? Gebet um Vergebung. Damit fangen wir mal an. Und vergib uns unsere Schuld. Warum ist das wichtig? Hast du ein Problem damit, Gott deine Schuld zu bekennen? Oder ist manches so eingeschliffen, dass du das eigentlich gar nicht mehr wahrnimmst? Sünde ist gerissen. Die schleicht sich in unser Leben ein und manchmal kriegen wir das gar nicht so mit. Und heutzutage ist das ganz besonders schwer, weil vieles, was in dem Buch Gottes steht als Sünde, heutzutage salonfähig ist. Alles easy. Mal so eine kleine Notlüge, ach ja, ein bisschen betrügen, macht doch jeder. Wenn du auch mit dem Herrn unterwegs bist, dann wirst du merken, dass der Herr manchmal so einen Finger auf Dinge legt und sagt, heuche mal hier, das ist nicht richtig in deinem Leben. Kennt ihr das? Ich kenne das. Das solltest du dem Herrn sagen. Vergib mir meine Schuld. Wir müssen wachsam sein. Weil die Versuchung kommt auf manche Dinge, wo wir das gar nicht ahnen. Ich habe hier stehen, Beispiel Obi-Kasse. Männer gehen ja gerne in den Baumarkt, ich war auch gerne im Baumarkt, fahre auch gerne hin, Frauen auch. Ja. Und ich habe bezahlt und ich habe eigentlich gemerkt, die gute Frau gibt mir eigentlich viel mehr wieder, wie ich eigentlich hingegeben habe. Und in dem Moment dachte ich, ach, nimm es einfach mit. Der Gedanke war sofort da, muss ja aufpassen, ne? Ist geschulte Kassiererin. Und ich habe mich dann sofort auch geschämt für diesen Gedanken. Mann, wie kannst du sowas überhaupt denken? Aber das Gierige war da, nehme ich es mit. Mann, ich kaufe ein paar Bretter für 25 Euro und kriege 55 Euro wieder. Das ist doch das Geschäft des Lebens. Erschrocken war ich darüber, dass der Gedanke da war. Und das zeigt mir aber, dass das immer wieder in uns arbeitet. Dass unser Feind immer wieder versucht, uns Dinge unterzujubeln, die nicht gut sind. Ich hasse zum Beispiel solche Sprüche, die man manchmal so hört, wenn Männer so auf der Arbeit nach anderen Frauen schauen, dann hasse ich solche Sprüche. Ach, Appetit holen kann man sich, doch unterwegs und gegessen wird zu Hause. Nein! Versteht ihr? Das ist nicht gut. Das ist nicht unser Level. Gott sagt, hütet euch vor den Dingen. Und wenn das passiert, ist ganz normal. Wir werden bis zu unserem Lebensende immer wieder mal lügen, betrügen, zornig sein, neidisch sein. Zorn ist so eine Sache bei mir, Straßenverkehr ist bei mir Zorn, ziemlich vorne auf dem Armaturenbrett. Habsüchtig sein. Gierig sein. Bring das Gott. Vergib mir meine Schuld. Jetzt geht ja aber der Spruch weiter. Ne? So wie ich auch denen vergebe, die an mir schuldig geworden sind. Das ist dann schon die nächste Hausnummer. Wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Was ist mit Menschen, die in ihrer Kindheit schlimme Dinge erlebt haben, die eigentlich von den Menschen, die sie beschützen sollten, missbraucht worden sind? Was ist mit Menschen, die über die Maßen gekränkt, belogen, betrogen, hintergangen, lächerlich gemacht wurden? Was ist mit solchen Menschen? Ist das so einfach, immer zu vergeben? Ist das so einfach, deinen Chef zu vergeben? Manchmal kennst du doch andersrum, oder? Ist das so schlecht, deinen Nachbarn zu vergeben oder so einfach? Ist das so einfach, deinen Partner zu vergeben bei manchen Dingen? Jesus scheint es ernst zu sein mit dieser Botschaft, vergib deinen Nächsten. Denn als ihn mal die Jünger gefragt haben, Mensch Herr, wie oft sollen wir denn anderen vergeben? Da macht er eine ganz einfache Matheaufgabe. Du sollst 7 mal 70 mal denen vergeben. Und das ist eigentlich plausibel gemeint, immer und immer wieder. Ich hätte schon mit 7 mal 70 mal ein Problem. Immer wieder. Vergebung ist keine Pflicht. Denn das ist nicht gut. Zu mir sagte mal eine Frau, die nach einem Seelsorgegespräch in einer Gemeinde gesagt hat, mir wurde dort knallhart auf den Kopf zugesagt, du musst dem vergeben, weil Jesus hat dir auch vergeben. Bumm. Und dann sagte sie mir, das kann ich nicht. Wie können wir denn vergeben? Weil manches fällt wirklich schwer. Bei Segi steht ein wunderbarer Satz, da sagt nämlich Gott, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Selbst dazu müssen wir Gottes Kraft in Anspruch nehmen. Herr, ändere mich. Herr, ich kann momentan schlecht vergeben. Könnt ihr das vergeben, so zwischen zusammengeschissenen Zähnen? Ich kann es schlecht. Aber nimmst du, Herr, kümmere dich drum, dass ich es kann. Ich habe ein schönes Beispiel gefunden vom spanischen Bürgerkrieg. Da kämpften ja so die kommunistische Fraktion gegen die nicht-kommunistische Fraktion. Das war ein Bürgerkrieg, der wirklich mit allen Mitteln geführt wurde, da richtig hart geführt wurde. Und an einem Ort, den die Kommunisten dort verloren hatten, sind dort die anderen Soldaten eingezogen und da fanden sie einen jungen Mann auf der Straße liegen. Eine Granate hat ihm den Brustkorb zerfetzt und er hob seine Hand und sagte, ich bitte, bitte bringt mir einen Pastor. Und die meisten Soldaten, verrecke, du Feind, mit dir haben wir nichts mehr zu tun, das ist deine Schuld. Aber einer hatte Mitleid und brachte einen Priester zu ihm hin. Und der Priester war lange Zeit bei ihm und kam dann zu den Soldaten zurück, war völlig durchgeschwitzt und kaputt mit seinen Nerven und hat gesagt, Jungs, tragt ihn irgendwo in ein Haus, dass er nicht hier auf der Straße stirbt. Und als die Soldaten dorthin kommen, hat er von Weitem schon gerufen, er hat mir vergeben, er hat mir vergeben, unglaublich, er hat mir vergeben. Und dann raunzt ihn ein Soldat an und sagt, warum, das ist doch seine Aufgabe, der ist Pastor in diesem Ort. Und dann erzählt er die Geschichte, er war ein besonders fanatischer Kämpfer. Und jedes Mal, wenn er in ein Dorf einrückte, das sie besiegt hatten, war sein erster Gang in das Pfarrhaus. Und er hat über 30 Pastoren erschossen, erstochen, erwürgt. Er hatte so einen Hass auf Pastoren. Und auch in diesem Ort war sein erster Gang ins Pastorenhaus. Und da traf er einen älteren Mann und er fragte, wo ist der Pastor? Und er hat sie ihm nicht verraten. Er hat erschossen. Dann kamen noch zwei andere junge Männer, die hat er auch erschossen, weil sie ihm nicht verraten wollten, wo der Pastor sich versteckt. Und er hat da mitgekriegt, das war der Vater und die Brüder von diesem Pastor, der ihm dort kurz vor seinem Sterben die Beichte abnahm und mit ihm gebetet hat. Kann man sowas nachvollziehen? Kann man zu sowas in der Lage sein? Aus menschlicher Sicht fast unmöglich. Aber Gott gibt uns Herzen, die können wir nicht begreifen. Da gibt uns Liebe für Menschen, das kannst du nicht nachvollziehen. Das kannst du aber nur, wenn du mit Jesus gehst. Wenn er dein Herz ändert. Und er kann Herzen ändern. Also ich bezeichne mich gerne früher so als harter Hund. In meiner Jugendzeit war ich wirklich hart unterwegs und jetzt kommen mir bei manchen Dingen Tränen, wo ich gedacht habe, das ist unmöglich. Jetzt geht ein manches zu Herzen, wo man denkt, das ist doch Wahnsinn. Jesus ändert unsere Gesinnung, ändert unser Herz. Das ist kein Prozess von heute auf morgen. Das geht über lange Zeit. Haben wir abgehakt, ne? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigern. Punkt 1. Das zweite. Für bitte. Für bitte. Und da steht in Timotheus Folgendes. Timotheus 2, Vers 1 bis 2. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Boah, das ist schon heftig, oder? Das ist unsere erste und wichtigste Aufgabe als Gemeinde. Bitten, flehen und danken für die Menschen, das ist manchmal eine schwere Aufgabe. Aber das kann ich fast nicht alleine stehen lassen, weil da kommt noch ein sehr, sehr wichtiger Satz dazu. Das kann man nicht trennen. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Nun ist aber Schluss hier. Für die Regierenden, für die da oben, die haben doch keine Ahnung mehr, wie es hier unten ist. Kann doch nicht für die beten. Ich bin eine ganz andere Meinung. Das ist nicht unser Part. Das ist nicht unser Part. Es ist leicht zu spotten. Und heutzutage ist es noch viel leichter an Instagram. Da kann ich direkt den Herrn Matz anschreiben und ich schiebe den dort eine Tirade unter der Instagram-Story, dass sich gewaschen hat. Das ist nicht unser Part. Und ob du der Meinung bist von der Regierung oder dem Bürgermeister in Chemnitz oder was weiß ich, das ist nicht unser Part. Unsere Aufgabe als Christen ist es, für die Regierung zu beten. Punkt. Was da hier predigt, das geht ja gar nicht, oder? Das ist ja gar nicht wahr. Meine Meinung, wenn wir als Christen nicht für die Regierung in unserer Stadt, in unserem Land beten, dann hat es die Regierung doppelt schwer. Die Regierung, ob sie das will oder nicht, die ist abhängig von unseren Gebeten. Und unsere Gebete für unsere Regierung hängt nicht ab von unseren Empfinden. Ganz einfaches Beispiel. Jeremia schreibt an den Juden in Babylon. Muss man sich hinzufügen, die Juden wurden nach Babylon verschleppt. Und wenn ich sage, ein Volk wird verschleppt in ein anderes Land, dann wissen wir, was das bedeutet. Das ist keine Urlaubsreise an den Gardasee. Das ist auch kein schönes Leben dann dort im Schlaraffenland. Sie sind einem anderen Volk völlig untergeordnet. Sie wurden verschleppt zum Sklavendienst. Und Jeremia schreibt an diese Juden, Jeremia 29, Vers 7, setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels. Wohin ich euch als Verbande geschickt habe, betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden habt, habt auch ihr Frieden. Das ist schon eine Hausnummer. Die wurden verschleppt. Er sagt, ihr seid dort sogar Gefangene, betet für Babel. Was ist Babel? Babel ist eigentlich der Inbegriff von Sünde. Babel ist eine Hochmacht der Militär. Babel ist eine schreckliche Nation, weil wo die Babyloner eingefallen sind, war Mord, Totschlag, Vergewaltigung, alles Mögliche. Und Jeremia schreibt, setzt euch im Gebet für die Stadt ein. Ja, Babel hat es ja einfach, aber nicht die in Berlin. Könnten jetzt manche sagen, das ist nicht deine Aufgabe, das zu beurteilen. Unsere Aufgabe ist es, für die Regierenden zu beten. Das Ergebnis davon ist, dann werdet ihr in Frieden leben. Das geht sogar noch weiter. Jeremia schreibt oder berichtet, was Gott der Herr fragt. Der schreibt im Vers 4, Jeremia 29, Vers 4, der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt alle Verbanden, die er von Jerusalem weg nach Babylon in die Gefangenschaft hat führen lassen, folgende Botschaft. Baut Häuser, richtet euch dort zum Wohnen ein, legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr dort erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter, sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Klare Aufgabe an die Verbanden in Babylon. Richtet euch ein, baut Häuser, macht Äcker, zeugt, heiratet, macht euer Leben ganz normal. Und wer weiß, wie lange die dort leben mussten in Babylon? 70 Jahre. 70 70 Jahre unter fremder Herrschaft. Und Gott hat ihnen klipp und klare Anweisungen gegeben. So habt ihr euch dort zu verhalten. Also, Gebet für unsere Regierenden ist für unsere Regierenden, auch für uns, ungeheuer wichtig. Das ist eine Ansage. Also, vergib mir meine Schuld, wie ich auch vergebe, Fürbitte. Wichtig. Das nächste ist Danksagung. Ja, gibt's nicht ganz her. 1. Chronik 16, Vers 34. Dank geht dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Gibt es einen schönen Chorus, ne? Kann man in der Gemeinde schön trennen, die eine Seite, die andere Seite. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ich hatte einen ganz lieben Freund, Missionar in Brasilien, Martin Kleefeld, ist das für euch ein Begriff? Manchmal, kennt ihr noch jemand? Nee, ist schon lange beim Herrn. Der hat immer gesagt, danken schützt vor Wanken und loben zieht nach oben. Werde ich nie vergessen. Und sein Hauptspruch war immer, immer Halleluja und dann geht es. Immer Halleluja und dann geht es. Und er ist wirklich jämmerlich an Krebs gestorben. Ich habe kurz vor seinem Tod noch angerufen. Das war immer so ein braun gebrannter Brasilianer, Deutscher, der vor vielen Jahren nach Brasilien ist und hat dort unter den Ärmsten. Und er hat gesagt, Jonas, wenn du mich nicht siehst, ein Glück, du siehst mich nicht, wie ich jetzt aussehe. Völlig verfallen, vom Krebs zerfressen. Aber Halleluja, Halleluja war immer sein Hauptwort. Warum ist Danken wichtig? Von Abraham Lincoln las ich folgenden Satz. Die Menschen murren, weil keine Rosen ohne Dornen wachsen. Warum danken sie sich eigentlich dafür, dass Gott auf diese dornigen Stängel so schöne Blumen setzt? Das sagt es eigentlich aus. Warum fällt uns Danken so schwer? Warum gerade in Deutschland? Weil alles, was wir haben, ist selbstverständlich, oder? Das steht uns zu. Supermärkte sind voll, das steht uns zu. Wir leben seit 80 Jahren im Frieden, das ist so. Und unsere Kinder haben früher mal die Augen gedreht, wenn wir von der DDR noch erzählt haben. Oh, voll die Irrgang mit eurer DDR. Mit Einkellerungskartoffeln und Brigitte reinschaffen, das kennen wir ja alles noch, die Älteren. Und jetzt nehmen wir alles als gegeben hin. Ich krieg's ganze Jahr Tomaten, ich krieg's ganze Jahr Essen, ich lebe im Frieden, ich habe ein schönes Haus, eine tolle Wohnung, fahre dreimal im Jahr in Urlaub, das steht uns zu. Warum steht uns das zu? Das ist Gottes Gnade, muss man einfach sagen, dass wir so leben dürfen. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und da müssen wir Danke sagen dafür, Herr, wir leben in einem Land des Luxus. Selbst wenn du hier nicht auf Arbeit gehst, kriegst du Geld, dass du nicht verhungerst. Hat irgendjemand Angst? Nee. Dankbar wird man erst, wenn es einem schlecht geht. Wenn Krankheit da ist, dann freut man sich über jeden Tag, den man eher aus dem Krankenhaus rauskommt. Dankbarkeit ist ungeheuer wichtig. Forscher haben herausgefunden, dass Dankbarkeit nicht nur das Wohlbefinden steigert, sondern auch die Lebensdauer verlängern kann. Menschen, die dankbar sind, neigen dazu, gesündere Lebensstile zu führen, weniger Stress zu empfinden und stärkere soziale Bindungen zu haben. Diese Faktoren tragen dazu bei, das Risiko von Herzkrankheiten und anderen gesundheitlichen Problemen zu reduzieren. Also, seid dankbar und sagt das Gott. Herr, ich danke dir. Und dann können wir eigentlich aufzählen. Und wenn du damit anfängst, dann merkst du erstmal, wie gut das dir auch tut und wie das dir auch den Blick öffnet, was du alles hast. Ich habe jetzt eine Geschichte gelesen zu dieser Predigt von einem Arzt, der in einem Altersheim tätig war. Also da hatte er ein Altersheim mit in sein Refugium und da ist ihm ein 96-jähriger Mann aufgefallen. Der war immer freundlich und immer gut drauf und nicht so bekümmert wie viele. Und dann hat er dem mal gesagt, Mensch, sag mal, was machst denn du, dass du so unterwegs bist? Ja, Herr Doktor, ich nehme jeden Tag zwei Pillen. Was, zwei Pillen? Habe ich Ihnen doch gar nicht verschrieben. Doch, ich nehme jeden Tag 2 Pillen. Am Morgen nehme ich die Pille der Zufriedenheit. Und am Abend nehme ich die Pille der Dankbarkeit. Und das hat aus diesem Mann rausgestrahlt. Das hat aus diesem Mann wirklich so gestrahlt, dass der Arzt stutzig geworden ist. Und wir haben in der Familie auch 2 ganz liebe Menschen, der Opa von meiner Frau und die Oma von meiner Frau. Muss ich immer wieder sagen, das sind Menschen gewesen, die bis zum Schluss etwas ausgestrahlt haben. Ne, so eine Zufriedenheit, so eine Dankbarkeit. Also der Opa von meiner Frau, der war dann dement, aber trotzdem hat er sich immer wieder ganz nett bei den Schwestern auch für Kleinigkeiten bedankt. Och, schönen Dank. Und die Oma von meiner Frau, ihr Hauptsatz war, mein Jesus. Bis zum Schluss, mein Jesus. Dankbar sein. Dinge annehmen und dankbar sein. Das ist wichtig. Also, das sind 3, ne? Langsam wird es eng, sind ja bloß noch 2 übrig. Was fehlt denn eigentlich? Was uns immer am schnellsten, am meisten auf der Herzen brennt, das ist doch... Halt. Ach, Gott sei Dank. Das Bittgebet, endlich bin ich dran. Mann, kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe schon gedacht, da vergisst es hier. Das Bittgebet. Ich hole euch gleich mal wieder ab. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Klare Ansage, oder? Sorgt euch um nichts, das ist schwer, sondern betet um alles. Wer traut sich das? Sich um nichts sorgen und um alles beten, bitten. Wer traut sich das? Habt ihr aber jetzt Glück gehabt. Manchmal passiert das nämlich bei mir. Ich bin ja auch viel im Gebirge unterwegs mit Predigen und dadurch lernt man auch viele Menschen kennen und wir lernen auch viel Schicksal kennen. Gesundheitlicher Natur, zwischenmenschlicher Natur. Und manchmal, wenn meine Frau und ich dann solche Dinge erfahren, dann sitzen wir mit Geschwistern zusammen und sie bitten um Gebet und manchmal, wenn das so ein Berg an Wahnsinn ist, dann kommt mir mein Jesus manchmal so klein vor. Kennt ihr das? So klein vor. Ich halte ja nur auch nicht hinterm Berg, dass ich gläubig bin. Ich erzähle das auch auf Arbeit und ich biete auch immer sofort Gebet an. Aber manchmal kommt so viel, was Menschen mit sich rumtragen, dass mir mein Jesus so klein vorkommt. Aber hier steht, betet um alles. Nicht nur, was mich betrifft. Betet um alles und sorgt euch um nichts. Das heißt, völliges Vertrauen zu dem ich spreche, nämlich meinem Herrn. Und das Sorgen machen, keine Sorgen machen, das ist doch fast unmöglich. Aber es steht doch hier. Das kann doch nur hier stehen, wenn es auch so der Fall ist, oder? Wie macht man das am besten? Matthäus 6, Vers 6 bis 8 steht, ich weiß gar nicht, wie ich das mit hinstehen habe. Ja. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu, bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Er sieht ins Verborgene. Der weiß es ja im Endeffekt. Er weiß ja, was ich für ein Problem habe. Warum will er das nochmal hören? Die Geschichte mit den Blinden, die sie zu Jesus bringen. Kennt ihr das, dieser blinde Bartimäus? Was sagt Jesus zu ihm, als er da ist? Was soll ich für dich tun? Jesus, siehst du es nicht? Ich bin blind. Warum sollte er das nochmal benennen? Tja, könnte ja auch sein, dass er sagt, oh Herr, ich bräuchte mal einen neuen Blindenstock oder der Ort, wo ich bettle, da kriege ich nicht genug Kohle rein. Herr, zeig mir doch einen anderen Ort, wo ich mehr betteln kann. Warum sollte er das nochmal benennen? Das ist Glauben. Herr, dass ich sehend werde. Herr, es könnte sein, wenn es dir nicht ausmacht und wenn es nicht ganz so sehr ein medizinisches Problem ist, ich würde vielleicht auf ein Auge wieder ein bisschen sehen, vielleicht zu 30%, das würde mir schon reichen. Das wäre meine Reaktion gewesen. Aber dass ich auf alle beide Augen scharf sehen kann, das ist fast unmöglich, sagt jedenfalls der Professor im Klinikum hier oben im Kirchwald. Herr, dass ich sehend werde, aussprechen. Herr, hilf mir, dass die Beziehung zu meinen Kindern besser wird. Herr, hilf mir, dass ich meine Frau wieder lieben kann. Herr, hilf mir und dann und dann und dann. Versteht ihr das? Er möchte es hören. Denn wenn du es aussprichst, glaubst du ja, dass er sich drum kümmert. Einfache Sache, oder? Das Bittgebet ist ungeheuer wichtig. Aber bitte, vergesst die ersten drei Finger nicht. Wir sind nicht der Nabel der Welt. Und das ist auch die hohe Kunst. Bei mir ist es nicht manchmal so, ich fange an zu beten, dann haare ich den, alles hätte ich gerne gleich sofort. Kennt ihr das? Die ersten drei Finger schieben wir davor rein. Jetzt aber auch nicht hier, der Jonas hat gesagt, ich muss auch das, das und das und das und das. Das kommt von Herzen. Dein Herz wird bewegt, wenn du mit Gott unterwegs bist. Und dann wirst du erstmal anfangen, Herr, rühre bei mir ein Leben das an und dann wirst du ihm das nennen, was nicht richtig ist. Dann fällt dir vielleicht ein, was du beten musst, weil du Geschichten kennst, die eigentlich viel schlimmer sind als deine eigene Geschichte. Und dann hast du die Regierung auf dem Herzen, dein Land, deinen Bürgermeister, deine Stadt. Und dann schiebst du irgendwann, ach, ich habe ja auch noch was. Wenn du mit Gott unterwegs wirst, wird sich auch das komplett ändern. Nicht immer, manchmal sind wirklich Dinge in unserem Leben so gravierend, dass das Bittgebet zuerst sein kann. Bitte, es ist keine Gesetzmäßigkeit. Aber es wird sich in deinem Leben einiges ändern. Bittgebet, da haben wir Glück gehabt. So, jetzt haben wir noch einen Finger übrig. Was nehmen wir? Anbetung und Lobpreis. Yeah. Anbetung und Lobpreis. Warum sollen wir Gott anbeten? Weil er es verdient. Wir folgen hier nicht irgendeiner kleinen Spezies, die da oben mit dem weißen Nachthemd rumherläuft. Wir folgen dem mächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das Universum geschaffen hat. Wir folgen Jesus Christus, der hier runterkam, der hier dieses Leben erlebt hat, wie wir es erleben. Also Jesus ist ja nicht auf einer Wolke durch diese Erde gegangen. Er hat hier alles durchgemacht, noch auf einer viel schlimmeren Art, als wir es durchmachen müssen. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er wurde verlassen von Freunden, er wurde verraten. Von früh bis spät haben den irgendwelche religiösen Fanatiker dort versucht, die Beine zu stellen. Er hatte kein Haus, hat er gesagt. Er hatte nichts, wo er sich hinlegen kann. Er hatte, das Einzige, was er hat, was das auf seinen Körper war. Und am Ende haben ihn alle verraten. Und es war kein Platz mehr auf dieser Welt für ihn. Es war aber auch kein Platz im Himmel. Deswegen das Kreuz, er hing genau zwischen Himmel und Erde. Die Menschen sagten, weg mit ihm, wollen wir nicht, kreuzigt ihn. Und zu seinem Vater musste er eingestehen, warum verlässt du mich? Diesen Gott huldigen wir mit unseren Gebeten. Ich glaube, das kriegen wir hier auf der Erde noch gar nicht so hin. Weil unser Verstand das noch gar nicht fassen kann, was da eigentlich für ein Gott im Universum regiert. Von dem in der Bibel geschrieben steht, ihr habt Angst davor, in die Hände der Menschen zu fallen. Lasst es doch. Habt eher Angst davor, in die Hände dieses lebendigen Gottes zu fallen als Sünder. Die Größe Gottes ist für uns nicht begreiflich. Aber ich kann ihn anbeten. Das ist auch ein Lernprozess. Ich kann ihn anbeten, Herr, ich danke dir. Ich danke dir und dann kannst du ihn aufziehen, dass du mich von klein auf führst. Ich bete dich an, Das ist keine gesagte Floskel, das ist wirklich ein Gebet, was wichtig ist. Psalm 47, Vers 2 steht: All ihr Völker, klatscht vor Freude in die Hände, lobt Gott mit Liedern. Klatscht vor Freude in die Hände. In manchen Psalmen, ich weiß gar nicht, steht zum Beispiel, die Erde soll hüpfen, die Flüsse sollen sich freuen. Stellt euch mal vor, wenn das Erzgebirge anfängt zu hüpfen, ne, da kriegt ihr in Chemnitz aber echt ein Problem. Vor Freude. Und das wird geschehen. Das wird geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Was denken wir, was hier für ein Jubel sein wird unter seinem Volk? Wenn wir ihn sehen werden. Danksagung ist ungeheuer wichtig. Lieder zu seiner Ehre zu singen. Ein Lied ist was Wunderbares. Zu singen ist was Herrliches. Wisst ihr, wo ich am liebsten singe? Unter der Dusche. Mega. Und im Auto. Volle Lautstärke. Und dann die Hände hoch. Nachbarampel, Meißel. Lobpreis für den Herrn. Wir haben manchmal unsere Handys früh am Frühstückstisch, dann knallen wir hier per Bluetooth übers Radio Anbetungslieder rein. Da kommen einem manchmal die Tränen beim Singen und man kann mitjubeln und das ist einfach herrlich, wie Gott unsere Herzen dort ändert. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir bitten um Vergebung und können selbst vergeben. Wir beten für die Not anderer und unserer Regierung. Wir danken Gott trotz unserer Lebensumstände. Das macht glücklich, das steigert unsere Lebensqualität. Wir bringen unsere eigene Not nirgendwo hin, außer zum Herrn. Und wir singen und anbeten im Glauben den einzig wahren Gott. Schon das ist doch Gnade, das zu tun, oder? Schon das. Du hast was auf den Lippen? Nee? Sah jetzt so aus, du willst mir was reinwerfen? Manfred, sah jetzt so aus? Das ist doch herrlich. Wir sind eigentlich glückliche Menschen. Oder? Wir sind zum Volk Gottes zählend. Er kümmert sich um uns. Ja, weil er mit uns geht. Er gibt uns Kraft. Er baut uns auf. Er lehrt uns zu beten. Er öffnet unsere Herzen für Musik, für Dankbarkeit. Besser geht's nicht. In diesem Sinne lade ich euch jetzt zu einer Gebetsgemeinschaft ein. Ich fange nicht an. Einer von euch fängt an und ein paar machen mit und ich schließe dann ab. Und dann würde ich euch segnen und den Gottesdienst beenden. Machen wir so? Okay. Wir fangen an zu beten.